Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Alltägliche Leute mit ihren ganz normalen Sorgen sind das Spezialgebiet des amerikanischen Schriftstellers Stuart Onan. Einer seiner Romane heißt sogar Everyday People. Auch in seinem neuesten Buch kämpfen vier alte Damen mit den üblichen Altersbeschwerden, aber sie versuchen sich und anderen bei Schmerzen und Einsamkeitsgefühlen zu helfen. Abendlied heißt dieser tröstliche Roman, und ob er damit auch gegen sein eigenes Älterwerden angeschrieben hat, darüber habe ich mit Stuart Onan gesprochen. Krankenhausbesuche, Einkaufsfahrten, aber auch Beerdigungen organisiert der Humpty Dumpty Club in Pittsburgh, der Heimatstadt von Stuart Onan, der einer solchen Nachbarschaftshilfeorganisation seinen neuen Roman gewidmet hat. Abendlied heißt sein Buch über vier unvergessliche ältere Frauen, und ich freue mich sehr, jetzt mit ihm darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, Stuart Onan. Welcome, Mr. Onan. Great to have you here, to talking to you.
Thank you, Andrea.
Wo erwischen wir Sie eigentlich genau? Sind Sie zu Hause in Boston?
Ich bin gerade zu Hause hier in Boston. Wir sind vor einem Jahr hierher gezogen, aber Pittsburgh vermisse ich schon.
Pittsburgh, that is.
Haben Sie deshalb diesen Roman in Pittsburgh angesiedelt, um ein bisschen gegen das Heimweh anzuschreiben?
Nein,
ich habe das Buch noch in Pittsburgh beendet, aber das Verrückte war, als wir gerade hier in Boston angekommen sind, bin ich gefallen und habe mir das Bein gebrochen, also gerade wie im Buch.
Das passiert nämlich in ihrem Buch Joanne. Sie ist die Chefin vom Humpty Dumpty Club. Das ist so ein Verein, der anderen hilft, also sie im Krankenhaus besucht oder Dinge erledigt. Und sie haben ihr Buch auch diesen echten Humpty Dumptys gewidmet. Hat sie außer ihrem Beinbruch vielleicht auch tatsächlich so einen Club zu diesem Buch inspiriert?
Nein, das war ja alles schon passiert. Also ich hatte das Buch schon, wie gesagt, beendet, und ich hatte auch das Buch schon dem Humpty Dumpty Club gewidmet. Ich hatte vor Jahren mal eine Frau getroffen, die wirklich für diesen Humpty Dumpty Club gearbeitet hat, und das hat mir so gefallen, dass ich mir gesagt habe, daraus mache ich meinen nächsten Roman.
Und haben Sie da auch ein bisschen mitgemacht bei diesem Humpty Dumpty Club, oder wie haben Sie sich so gut in diese Szene hineingearbeitet?
Nein, die waren einfach wirklich sehr, sehr offen. Und wann immer ich recherchiere für ein Buch, versuche ich wirklich Leute zu treffen, die genau das erlebt haben, was ich dann später beschreibe. Insofern war das schon sehr, sehr hilfreich.
Und ohne solche ehrenamtlich tätigen Menschen, da sähe es ganz schön düster aus in unseren Gesellschaften, oder? Wollten Sie diese Leute auch mal würdigen mit diesem Buch?
Was mich wirklich berührt hat, ist, wie sie sich wirklich umeinander sorgen, wie sie sich umeinander kümmern. Und für die meisten bleiben sie natürlich unsichtbar, aber wir haben das wirklich nötig zurzeit, dass wir uns umeinander kümmern, vor allen Dingen in den USA heutzutage. Also da wird keiner kommen, der uns rettet. Wir müssen uns schon selber retten.
Das Buch spielt ja Ende 2022, da ist auch Corona noch spürbar, noch virulent. Hat denn diese Zeit die USA verändert?
Corona war wie so ein Hilferuf in gewisser Weise. Es hat uns eigentlich klar verdeutlicht, in welchem miserablen Zustand eigentlich unser Gesundheitssystem ist. Und das hat sich unter der Trump-Regierung eigentlich nur noch verschlimmert.
I think we're very vulnerable.
Wer Ihre Bücher kennt, Stuart Onan, der freut sich jetzt bei Abendlied, einigen Figuren wieder zu begegnen. Zum Beispiel Emily, die haben Sie schon in zwei Büchern beschrieben. Ein Roman ist ihr ganz gewidmet. Emily allein heißt der, genau wie Ihren verstorbenen Mann, über den gesprochen wird, Henry. Wie kommt es, dass Sie diese Figuren quasi weiterverfolgen oder nochmal weiterleben lassen?
Also ich kenne diese Figuren dann schon fast seit 30 Jahren, und sie sind mir auch sehr vertraut. Und gerade bei Emily und Aline dachte ich, die passen einfach gut zusammen, die nochmal ein bisschen mehr miteinander zu verschmelzen. Und das letzte Mal, dass ich mich mit Emily befasst habe, da war sie so um die 70. Und dann möchte ich einfach wissen, wie sich die Dinge zum Schluss weiterentwickeln. Wie ist es weitergegangen mit ihr?
Aber das klingt für mich, als ob diese Figuren für Sie zur Familie gehören. Können Sie sich deshalb auch so schlecht von denen trennen?
Oh, but I never abandon them. They're always with me.
Na, ich habe sie ja niemals wirklich aufgegeben. Sie sind eigentlich immer in mir. Und das sind sehr solide Charaktere, die mir, wie gesagt, sehr, sehr nahe stehen und die mich immer interessieren. Ich möchte immer wissen, was sie machen. Und jetzt sind sie ja schon älter. Sie sind jetzt schon 80. Sie gehen auf die 90 zu. Aber das ist ja etwas, was uns allen bevorsteht. Und mich interessieren einfach die letzten Dinge. Und vielleicht hat uns Corona auch zu diesen letzten Dingen ein bisschen näher gebracht.
And maybe Corona has brought us all a little closer to those last things.
Ist das denn auch etwas, was Sie selbst persönlich beschäftigt, dieses Älterwerden?
Ja, also ich würde sagen, dass mich das schon immer auch interessiert hat, dieses Thema. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das Zirkusfeuer. Da habe ich ja 70- und 80-Jährige interviewt und wollte aber ihre gesamte Lebensgeschichte hören. Also auch das, was sie früher in der Vergangenheit erlebt haben. Ich würde einfach sagen, ja, meine Linse ist ein bisschen weit offen. Meine Blende, meine Kamerablende ist ein bisschen weiter geöffnet. Außerdem glaube ich, ältere Menschen scheinen so unsichtbar zu sein. Und ich neige dazu, über Menschen zu schreiben, die unsichtbar scheinen.
Absolut, das haben Sie schön beschrieben. Und ich fand aber auch bei dieser Auseinandersetzung mit dem Alter, wie Sie das hier in diesem Buch machen, ich fand es komischerweise recht tröstlich und habe mich gefragt, ob Sie selbst sich auch so eine Art Trostbuch geschrieben haben oder haben Sie grundsätzlich gar keine Angst vor dem Altwerden?
Oh, well, thank you, but it seems to be terrifying.
Nein, das macht mir schon Angst. Also das ängstigt mich durchaus. Vor allen Dingen, wenn ich mir bedenke, was sie da alles durchmachen, zum Beispiel blind zu werden oder nicht mehr in der Lage zu sein, sich körperlich so zu bewegen, wie man das möchte. Oder wie im Fall von Jean oder auch den Tod natürlich. Also das sind Dinge, die mich sehr, sehr ängstigen. Das Einzige, was vielleicht einen gewissen Trost gibt, ist, dass man weiß, es gibt dann Leute, die sich um einen kümmern, auch in diesen letzten Tagen.
Care for you to the end.
Wir haben schon darüber gesprochen, es geht viel um Einsamkeit in Ihrem neuen Roman und etwas, das den Frauen dagegen hilft, ist auch Ihr Kirchenchor, überhaupt Musik und der Gottesdienst, den Sie besuchen. Ist das etwas, das Sie in der Realität, wenn Sie das beobachten, tatsächlich sehen, dass das ungeheuer wichtig ist für viele Menschen?
Na, ich habe das bemerkt, als ich die Ladies beobachtet habe vom Humpty Dumpty Club, diese älteren Damen. Aber ich muss auch sagen, die Kirche und auch Kirchenmusik war etwas, dass meiner Mutter sehr wichtig war.
Und wie ist das für Sie selbst? Hat Musik für Sie auch eine wichtige Rolle?
Oh,
Musik ist mir enorm wichtig. Also ich höre wirklich ganz viel, auch klassische Musik. Vielleicht nicht so viel Opern, aber auch andere Musikgenres wie Punk, Blues, Pop, Jazz. Also ich mag Musik und höre ganz viele Stilrichtungen.
All kinds of music.
Ich frage das auch deshalb, weil Musik auch noch auf einer anderen Ebene in dieses Buch reinkommt, nämlich über ein Ehepaar, Jean und Jean. Sie hatten mal große Auftritte, er war sogar ein Weltstar als Pianist und beide waren Professoren am Konservatorium. Und in ihrem Buch, da leben sie aber in so einem völlig zugemüllten Messi-Haus mit unglaublich vielen Katzen. Alles scheint ihnen entglitten zu sein, bis eben Susie aus dem Humpty Dumpty Club kommt und ihnen versucht zu helfen. Was ist das für ein Paar? Wie sind Sie auf die gekommen?
I found them. I'm not sure, but I knew that it would be a mysterious shut-in couple.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich direkt auf sie gekommen bin. Ich wollte einfach ein Paar erschaffen, das so ein bisschen geheimnisvoll ist. Und dann spielt ja in diesem Buch eine ganz große Rolle Isolation, Einsamkeit und auch die Angst vor der Isolation. Und dann sind die beiden irgendwie so zu Messies geworden, heißen Jean und Jean, also schon die Namen suggerieren, dass da eine ganz große Nähe ist und dass man sie eigentlich auch nicht voneinander trennen kann. Und deswegen wollte ich das anhand dieser beiden Figuren illustrieren. Und dann kommt Kitsi eben und an einem Punkt in ihr Privatleben, ja, der sehr heikel ist. Und das machen eben diese Frauen vom Humpty Dumpty Club. Die müssen auch in diese Privatleben eindringen, wenn es nicht leicht ist für die Leute. Und sie muss quasi einbrechen bei denen, um ihnen näher kommen zu können. Und was mir auch so wichtig war an diesen Figuren ist, das Leben ist ja so viel lebenswerter und auch so viel größer, also bigger than life, wie man im Englischen sagt. Es ist ja nicht nur dieser Moment am Ende des Lebens, sondern bei Jean, also dem männlichen Jean, wir erfahren ganz viel über ihn. Er hat eigentlich ein großartiges Leben gehabt. Er ist ursprünglich aus der Sowjetunion geflohen in den 50er Jahren und das merkt man dann, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, bei seinem Tod sozusagen, bei seiner Beerdigung, da merkt man, was er eigentlich im Leben alles erlebt und geleistet hat. Und deswegen war es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur um die paar letzten Lebensjahre oder die letzten Momente geht, sondern eben um das ganze Leben, auch das Leben davor, was sehr, sehr schön gewesen sein kann.
Und auch Kitzi merkt es ja bei der Beisetzung von Jean, wie beliebt die beiden sind und dass sie gar nicht so einsam waren, weil sie mit der ganzen Welt in Kontakt sind. Ging es ihnen auch darum, sowas zu zeigen, dass manche Menschen ganz anders sind, als es aussieht?
Ach, ich denke, das trifft ein wenig schon auf uns alle zu. Man sieht erstmal immer nur das Äußere und weiß nichts vom Innenleben oder vom Vorleben eines Menschen. Und das ist ja in den meisten Fällen doch ein sehr reiches Leben, gerade wenn man schon alt ist.
Stuart und Nancy haben es schon gesagt, Abendlied ist auch ein Buch über Einsamkeit. Das ist ja hier in Europa ein Riesenthema. Manche Länder haben sogar Ministerien gegen Einsamkeit geschaffen. Wie erleben Sie das in den USA? Was wird da gemacht, um mit Einsamkeit klarzukommen?
Ach, darüber, es gibt da keine wirklichen Maßnahmen irgendwo dagegen. Also dadurch, dass man jetzt auch viel mehr von zu Hause arbeitet mit Homeoffice und all solchen Sachen, nimmt das ja auch noch zu, die Einsamkeit. Und die ältere Generation wird da oft außen vor gelassen. Keiner kümmert sich so wirklich um sie. Und dann Leute, Frauen, wie jetzt vom Humpty Dumpty Club, versuchen zumindest daran etwas zu ändern. Aber das ist natürlich sehr schwer.
Humpty Dumpty Club aims to change that.
Aber das ist immer die Frage in der amerikanischen Gesellschaft. Wer ist Teil dieser amerikanischen Gesellschaft und wer bleibt außen vor?
Who is included and who's left out?
Aber Sie zeigen ja oft genau diese Leute, die so ein bisschen außen vor sind. Das hat mich schon immer an Ihren Romanen fasziniert. In denen auch spannend ist, dass man da gefesselt hunderte von Seiten liest, in denen oft gar nicht wirklich was Spektakuläres passiert. Aber genau das scheint Sie ja zu interessieren. Was ist für Sie als Schriftsteller am Alltäglichen, am Unspektakulären eigentlich so interessant?
Well, thanks. I think everyday life is so full of.
Ja, aber dieses Alltagsleben, das wir leben, ist doch voller Dramen und Melodramen. Es passiert doch eigentlich so viel, gerade diese emotionalen Veränderungen, die wir eigentlich durchmachen. Und ich möchte, dass der Leser da ein bisschen aufmerksamer wird, dass er auf diese Dinge aufmerksamer wird, die er nicht so richtig beachtet normalerweise.
Ich dachte, bei Abendlied gibt es ein Kapitel, das heißt Studien aus dem Leben. Das könnte doch eigentlich ganz gut über Ihrem gesamten Werk stehen, oder?
Ja, das stimmt. Also am Anfang habe ich mich vielleicht noch sehr für den Plot interessiert. Es sollte einen großen Höhepunkt geben und auf diesen Höhepunkt sollte zugesteuert werden. Es gab auch viel Gewalt und Action und so, bis mir dann irgendwie klar wurde, dass wir eigentlich all das auch in unserem Alltagsleben haben. Auch dieses Alltagsleben ist beispielsweise voller Gewalt und voller Ereignisse.
Mir gefällt an Ihren Büchern, Stuart Unnan, auch immer, wie beiläufig Sie gesellschaftspolitische Fragen einfließen lassen. Das Politische, die Gesellschaft ist immer spürbar, wie so ein Hintergrundrauschen, aber eben nicht vordergründig. Warum ist Ihnen das wichtig, das so zu machen?
Politik ist einfach sehr wichtig geworden in den USA in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen. Und diese Frauen, die so einer gehobenen Mittelklasse angehören, denen ist es wichtig, dass Freiheiten, die man in Amerika immer hatte, die es vor Trump gab, dass es die auch noch nach Trump geben wird, diese Freiheiten, auch wenn sie das vielleicht nicht mehr erleben, aber es ist ihnen wichtig, dass es passiert. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass Pittsburgh liegt ja in Pennsylvania und das ist ein US-Staat, der einer dieser Swing-Staaten war, immer bei den letzten drei Wahlen. Also die Richtung, die Pennsylvania einschlägt, ist auch immer die Richtung, die Amerika einschlägt. Das ist auch sehr wichtig.
So goes the country.
Und das kommt ja auch in Ihrem Buch vor. Also da werden auch verschiedene politische Haltungen deutlich. Wir haben die Zeit, als Joe Biden noch Präsident ist, finden Midterm-Wahlen statt. Waren das denn eigentlich von heute aus gesehen noch gute Zeiten in den USA?
Ich würde sogar sagen, das waren die besten Zeiten. 2022 war ja das Jahr, wo bei den Midterm-Wahlen in Georgia die Demokraten nochmal zwei Sitze erringen konnten. Und das hat ja sehr viel verändert. Warten wir mal ab, wie die Midterm-Wahlen in diesem Jahr ausgehen werden.
So we'll see how the midterms go this year.
Sie zeigen Ihre politische Haltung ja sehr elegant in Ihren Büchern, fast dezent, würde ich sagen. Haben Sie nicht auch manchmal Lust, sich lautstark einzumischen, die Stimme zu erheben? Oder werden Sie auch manchmal um solche Wortmeldungen gebeten von Medien?
Ja, manchmal schon, aber es ist ja auch schwierig. Ich meine, ich bin zum Beispiel Mitglied bei einer Organisation, die nennt sich Schriftsteller für demokratische Aktion. Aber es ist schwer, weil meine Leser, denke ich, neigen eher dazu, natürlich eher frei zu denken und denen sind Freiheiten wichtig und die sind mit Sicherheit auch gegen Trump. Also ich würde da sozusagen nur meinen Anhängern etwas vorbeten.
So in a way it is like preaching to the choir.
Und es ist auch schwer, das Denken von Leuten zu verändern, wenn man dann lauter wird.
Aber wir wundern uns hier immer in Europa, dass die viele Amerikaner so still bleiben oder so ruhig bleiben in Anbetracht dessen, was geschieht in den USA. Wie erleben Sie das? Also wie erleben Sie überhaupt diese Entwicklung in Ihrer Heimat?
Well, I mean, now we protest. We get out there in the streets and we chant and we yell and we march and we do that.
Ja, wir tun ja etwas. Wir protestieren, wir gehen auf die Straße, wir demonstrieren, vor allen Dingen im letzten Jahr. Also wir haben gerade im letzten Jahr uns permanent eigentlich eingemischt und wir kämpfen und wir unterstützen einander, wir spenden für diejenigen, die es nötig haben. Wir versuchen unseren Freunden zu helfen, um ihnen zu sagen, ihr seid nicht alleine. Also all das passiert und wir werden auch immer mehr. Das Problem ist einfach nur, dass so viel sich verändert hat. Wenn man zum Beispiel Texas anschaut, wie da die Wahlkreise verändert worden sind, dass man jetzt praktisch 60-65% der Stimmen braucht, um die Macht haben, aus der Macht herauszubekommen. Also das ist das Problem. Man hat das Gefühl, der Senat und auch andere Institutionen sind manipuliert. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Auch der oberste Gerichtshof ist ja komplett in eine falsche Richtung gekippt. Und das trifft mittlerweile auch für andere Gerichte zu, auf einer föderalen Ebene. Also das ist ein bisschen deprimierend. Und wenn man sich das anschaut, wir werden eigentlich immer mehr und die Mehrheit der Gesellschaft ist eigentlich dagegen, gegen diese Regierung. Nur eben diese Regierung ist nicht unserer Meinung. Und das erleben wir auch im Buch. Kitsi zum Beispiel, bei diesen Wahlen, wo sie in diesem Wahllokal ist und plötzlich merkt sie, es geht nur noch darum, um jeden Preis irgendwie zu gewinnen. Und das ist eigentlich schrecklich, wenn der Slogan nur noch ist, gewinnen, egal was es kostet.
Which is a terrible thing, and she realizes that.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Ihrem Buch geht es ja um Gemeinschaft und Zusammenhalt, dann kann man das ja fast schon als politische Parabel auch lesen, diesen schönen, stillen, tröstlichen Roman.
The book is about people helping other people.
In diesem Buch geht es wirklich darum, was Menschen füreinander tun können. Vor allen Dingen in einer Zeit, wenn es die Institutionen eigentlich nicht mehr tun, wenn die eigentlich nicht mehr für die Menschen da sind, dann können nur noch Menschen einander helfen, wenn es die Politik und die Firmen nicht mehr tun.
The government's not going to help us and the corporations aren't going to help us. Only the people can help the people.
Stuart O'Nan, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much for this conversation.
Thank you, Andrea.
Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Stuart O'Nans neuer Roman Abendlied ist beim Rowohlt Verlag erschienen in einer Übersetzung von Thomas Gunkel. Das Buch hat 349 Seiten und es kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird. Den Titel seines aktuellen Buches hat Sascha Stanišić einer Dankesrede entliehen, die er im Rahmen einer Preisverleihung vor der Schülerschaft des Gymnasiums Weilheim hielt. Viele Preise, viele Reden. Seine schönsten, gehaltene und ungehaltene, stellt Sascha Stanišić morgen in Arnsberg vor.
Sprache darf sich auch selbst der Zweck sein, aber sie ist auch der Zweck, mit dem man sich leichter Mittel verschafft, um die Welt besser greifen und begreifen zu können und sich selbst in der Welt besser zu begreifen. Oder man haut sich einfach auf das Sofa und chillt in der Sprache mit einem geilen Buch.
Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird. Sascha Stanišić liest morgen Abend in der Werkstattgalerie der Bogen in Arnsberg. Jane Austen hat hunderte von Briefen geschrieben an Freunde, Verwandte, ihre 6 Brüder und die geliebte ältere Schwester Cassandra. Die hat den Großteil der Korrespondenz nach dem Tod der Schriftstellerin verbrannt. Warum? Das versucht die Miniserie Miss Austen zu ergründen und zeichnet gleichzeitig ein Porträt der Schwestern.
Das Besondere an ihrer Schwester Miss Austen war, und bedauerlicherweise begreifen das die wenigsten, dass ihr Verständnis für Menschen aus einem gewissen Milieu so tiefgründig war, dass es fast einzigartig war. Ich sehe es als große Schande an, dass ihre Genialität nicht mehr öffentliche Anerkennung genoss. Ich bin der Meinung, sie verdient eine umfangreiche Biografie. Eine, in der wir vielleicht die wahre Jane Austen kennenlernen könnten.
Alles, was man wissen sollte über Jane Austen, kann man in den Geschichten ihrer Romane finden. Denn mehr gibt es nicht.
Die Miniserie Miss Austen nach dem Bestseller von Jill Hornby. Zu sehen in der Arte Mediathek. Wenn David Bowie auf Tour war, hatte er seine mobile Bibliothek immer dabei. Weit über 1000 Bücher fanden darin Platz, von Dantes Inferno über Capaldis Kaltblütig bis zu Christa Wolffs Nachdenken über Christa T.
Lebst du jetzt? Wirklich? In diesem Augenblick? Ganz und gar? Und wenn ich jetzt? As long as there's sun.
Der Schauspieler Alexander Scheer, der auf der Leinwand schon Popgrößen wie Keith Richards, Gerhard Gundermann oder Blixer Bargeld verkörpert hat, steht jetzt in Berlin mit einer David Bowie-Hommage auf der Bühne und verbindet seine geliebte Literatur mit Bowies Liedern. Morgen Abend auf der Bühne des Berliner Ensembles.
Oh wow, danke schön. Danke schön. Wow.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Falls ich jetzt aus Versehen am Mikrofon mal laut gähnen würde, dann könnte es durchaus sein, dass Sie dann auch damit anfangen. Denn wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und dazu gehört, dass wir schon seit der Steinzeit von der Evolution auf Nachahmung programmiert sind. Wie unser Gehirn bis heute durch die Evolution geprägt ist, darum geht es im neuen Buch des britischen Neurologen Paul Goldsmith, die Evolution des Gehirns, wie wir mit einem uralten Werkzeug moderne Herausforderungen bewältigen, ist der Titel und Michael Lange hat es gelesen. Herr Lange, der Autor, der ist ja wie gesagt Neurologe, also kommt aus der Medizin. Was ist denn das für ein Buch? Geht es eher um die Evolution oder um die Medizin?
Zunächst mal geht es um die Medizin. Das interessiert ihn. Also jedes dieser 14 Kapitel dieses Buches beginnt damit, dass er zum Beispiel die Symptome einer Krankheit beschreibt. Meist an einem Beispiel, da ist zum Beispiel ein Professor, der hat Muskelzucken, dann fragt er sich, wie kommt das zustande? Oder auch junge Menschen, die unter starken Stresssymptomen leiden, die sonst erst bei älteren Menschen auftreten. Und immer wieder fragt sich dieser Neurologe Paul Goldsmith, ja, wie kommt das da überhaupt dazu? Eigentlich passt das doch gar nicht so zu den üblichen Krankheitsbildern. Und dann landet er eben immer beim Gehirn und er landet bei der Evolution. Das hat irgendwie mit der Vorgeschichte der Menschheit zu tun. Wie sind wir entstanden aus Tierarten heraus? Wie waren wir in der Gruppe in der Steinzeit? Vom Steinzeitgehirn ist auch oft in diesem Buch die Rede. Aber auch, wie ist diese ganze Millionen Jahre laufende Entwicklung abgelaufen? Und was bedeutet das für uns heute?
Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Wie wirkt sich denn jetzt die Evolutionsgeschichte aufs Gehirn bis heute aus?
Ja, unser Gehirn ist zum Beispiel ein soziales Gehirn. Wir brauchen einfach Mitmenschen und die brauchen wir zum Vergleich. Da suchen wir nach einer Rangordnung. Und wenn wir heute Hierarchien haben, dann hat das mit unserem Gehirn zu tun, weil das eben in der Gruppe unserer Vorfahren üblich war, dass man zusammenarbeitet, aber auch, dass es einen gibt, der da zu sagen hat und den man vielleicht auch nicht so mag. Und das ist einfach in dieser Entwicklung des Gehirns, in der biologischen Entwicklung angelegt. Das ist also kein Ergebnis der Kultur, sondern ein Ergebnis, das sozusagen von den Vorfahren in uns drinsteckt. Ein Beispiel haben Sie schon genannt, das nachahmende Gehirn. Das gilt fürs Gähnen, das gilt aber auch zum Beispiel, wenn bei einer Sitcom gelacht wird, dann lachen wir viel mehr mit. Selbst bei Musik, ich habe eben mit dem Fuß mitgewippt, das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, wenn man Musik hört, dass man sich mit den Musikmachenden gemeinsam fühlt. Und das gibt einem auch dieses gute Gefühl, man swingt mit in der Musik und fühlt sich gut. Und dann gibt das motivierende Gehirn und alles. Und alles lässt sich schon, zumindest wenn man es drauf anlegt, auf die Evolution zurückführen. Das ist schon sehr interessant.
Und wird denn auch deutlich, was jetzt den Neurologen Paul Goldsmith eigentlich von der Medizin zur Evolution gebracht hat?
Ja, er sieht halt, dass unsere Welt heute ganz anders ist als die Welt, in der die Evolution gewirkt hat. Er sieht die ganzen Zivilisationsfolgen, Einsamkeit, Ängste, Stress. Und da denkt er sich, Mensch, vielleicht ist unser Gehirn einfach auf diese Phänomene, die mit der industriellen Revolution oder auch jetzt mit der digitalen Revolution entstanden sind und entstehen, ist es einfach nicht vorbereitet. Ich nehme mal ein Beispiel, das schon in der Sendung war, Einsamkeit. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Wir haben eigentlich nicht gelernt, uns einen Freundes- und Bekanntenkreis, also unsere Mitmenschen, uns aufzubauen. Das müssen wir ja in der heutigen Welt. Wir suchen uns Menschen aus und bilden eine Gruppe, aber das ist manchmal ganz schön anstrengend und unser Gehirn tut sich damit schwer. Ganz einfach, weil unsere Vorfahren, die waren in einer Gruppe, die kannten es gar nicht anders. Das Gehirn ist darauf vorbereitet, in der Gruppe zu leben, aber das Gehirn Gehirn ist nicht darauf vorbereitet, alleine zu leben und sich mit viel Mühe eine Gruppe irgendwie aufzubauen. Also da lernen wir, was fällt uns schwer und was fällt uns natürlich leicht. Und insofern sind diese Anmerkungen, die der Neurologe da macht, schon eine Hilfe auch fürs Alltagsleben.
Wollte ich gerade sagen, das fand ich jetzt schon sehr interessant, was Sie da gerade erzählt haben. Das heißt, diese Evolutionssichtweise, die lässt uns unsere heutigen Verhaltensweisen schon auch nochmal anders sehen.
Ja, ich glaube, das ist auch die Stärke dieses Buches. Also es ist wirklich ein Buch, das sich um Verständlichkeit bemüht, das Beispiele bringt. Es ist sehr aus der Lehrerposition geschrieben. Also Paul Goldsmith ist wie so ein Lehrer, der einem Schüler etwas erklärt oder vielleicht auch wie ein guter Arzt, mit dem man sich mal hinsetzen kann und der sagt, weißt du, warum das so ist und dann vielleicht zusammen eine Lösung erarbeitet. Die Lösungen sind dann oft, naja, sag ich mal, keine einfachen Tipps, mit denen man irgendwie nach Hause gehen kann und jetzt weiß man Bescheid, aber sie regen zum Nachdenken an.
Ich musste auch ganz am Anfang, als Sie diese Beispiele genannt haben, da musste ich an Oliver Sacks denken, diesen bekannten englischen Neurologen, der ja richtige Bestseller über seine Fallgeschichten geschrieben hat. Lässt sich Goldsmith mit Sacks vergleichen?
Vom Thema her ja, von den Schlussfolgerungen manchmal auch, aber ist ein ganz anderer Typ. Also Sacks ist wirklich ein Schriftsteller, der nimmt uns, der packt uns. Und deshalb habe ich auch sofort zu diesem Buch gegriffen, als ich das gesehen habe, das wollte ich unbedingt kennenlernen. Aber da kann Paul Goldsmith leider nicht mithalten. Er nimmt die Patienten mehr als Beispiel. Und Oliver Sacks hat sie mehr als Menschen, hat sie uns als Menschen näher gebracht. Also der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, dieser Mensch, der so merkwürdige Eigenschaften hat und die Welt so komisch sieht, der wird für uns erlebbar. Das ist leider in dem Buch nicht so. Es ist wirklich mehr Richtung medizinisches Sachbuch und als solches ganz gut, aber nicht so große Literatur, wie Oliver Sacks sie geschrieben hat.
Klare Worte von Michael Lange zum neuen Buch von Paul Goldsmith, Die Evolution des Gehirns, wie wir mit einem uralten Werkzeug moderne Herausforderungen bewältigen. Aus dem Englischen übersetzt haben das Buch Elsbeth Ranke und Christina Hackenberg. Es ist bei Piper erschienen für 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin der Daniel Santos, habe lange Zeit in Berlin gelebt und habe deshalb auch das Buch Marzahn Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin gelesen. Das Buch handelt von einer Künstlerin, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Kunst alleine stemmen kann, weshalb sie eine Ausbildung zur Fußpflegerin macht. Und dieses Buch enthält im Wesentlichen Kurzgeschichten von Kunden dieser Fußpflegerin. Das Buch hat mir besonders gut gefallen, weil es eben witzige, kurzweilige Geschichten sind. Eine Geschichte erzählt von einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, wie er immer noch in dieser alten Zeit lebt und alle mit Kameraden und Kameradinnen anspricht und immer noch diese Hierarchien überall sieht und auch so diesen Kontakt mit der Fußpflegerin eben handhabt.
In Pfaffenhofen wird Marzahn Mon Amour von Katja Oskamp gelesen, erschienen als Taschenbuch im Surkamp Verlag für 10 Euro. Auch wenn es draußen noch gar nicht nach Frühling aussieht auf dem Buchmarkt, da geht es schon richtig los mit dem Frühjahrsprogramm. Und bei der Menge an Neuerscheinungen, da kann unsere Empfehlungsliste eine ziemlich gute Orientierung sein. Jeden Monat sucht unsere Lesart-Redaktion Titel aus, die besonders lesenswert sind. Und meine Kollegin Stefanie von Oppen hat mitentschieden. Stefanie, und ihr habt auch immer so eine inhaltliche Klammer, ein Oberthema. Was ist das diesmal?
Ja, diesmal haben wir uns entschieden für das Thema Das Recht des Stärkeren. Und zwar ist das Denkfabrik-Thema des Deutschlandfunk und des Deutschlandfunk-Kulturs in diesem Jahr. Genau, und da sind uns auch wirklich ein paar ganz interessante Titel begegnet.
Und auch ganz schön politisch. Ich habe den Eindruck, das ist doch ganz vorne diesmal. Da gibt es viele Themen, die in unseren Schlagzeilen uns dauernd beschäftigen. Der Iran, Maria T., das transatlantische Verhältnis und ganz oben Bahram Moradi mit Das Gewicht der Anderen. Was ist das für ein Buch?
Ja, da geht es um einen 13-Jährigen, der sich zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort befindet und von den iranischen Milizen aufgegriffen wird. Und dann verbringt er unglaubliche fast 20 Jahre im Gefängnis, kommt total in die Mühlen von Brutalität und Willkür. Folter erlebt er auch, ist in verschiedenen Gefängnissen. Also man sieht das Recht des Stärkeren, das da irgendwie wirkt. Und was auch sehr beeindruckend ist, wie er die Dynamik unter den Gefangenen beschreibt. Also es ist auch wirklich so ein Porträt von man guckt so ganz tief in das Innere von diesem Horror. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch diese menschliche Komponente des Miteinanders und des der Gefangenen.
Also schon ein harter Stoff, hört sich so an. Wie kann man das denn aushalten, das zu lesen?
Ja, das ist wirklich sehr harter Stoff. Ich habe das aber trotzdem, ehrlich gesagt, in einer Nacht gelesen. Ich war so fasziniert. Der hat mich so reingezogen, dieser Stil von dem Autor. Und was es irgendwie besonders macht oder was es aushaltbar macht, ist, dass er einen ganz irren, schwarzen, ja so lakonischen Humor hat.
Und er hat da offenbar auch viel selbst erlebt, um das so gut beschreiben zu können.
Ja, genau. Also der Autor ist 1994 aus dem Iran weggegangen, weil er eben auch schon mehrfach im Gefängnis gewesen war. Und insofern beschreibt er etwas, was er auch kennengelernt hat.
Also Bahram Moradi mit Das Gewicht der Anderen ist schon mal die Top-Empfehlung auf unserer Liste. Dann ist der Comic-Autor Zero Kalkare darauf, der sich auch schon viel mit politischen Themen, aber auch mit Alltag beschäftigt hat. Und seine neue Graphic Novel heißt Im Nest der Schlangen. Und da geht es um Maya T. Viele wissen, wer das ist, aber viele auch nicht. Kannst du uns das noch mal kurz erzählen, was das für eine Geschichte ist?
Ja, Maya T. ist in Thüringen bei Jena aufgewachsen und ist sozusagen zu der Zeit aufgewachsen, als diese NSU-Morde passiert sind. Und ihre Eltern waren wohl auch sehr politisch und haben sie mitgenommen, sehr früh schon auf Demonstrationen gegen rechts. Und sie hat auch erlebt, wie die 2015 auf der einen Seite eine Willkommenskultur gab gegenüber den vielen Flüchtlingen, die damals kamen, aber eben auch, dass Flüchtlingsheime in Brand gestanden haben. Also das hat sie politisiert und sie ist Antifaschistin geworden und ist mit einer Gruppe von jungen Leuten nach Ungarn, nach Budapest gefahren, zu dem sogenannten Fest der Ehre. Das ist so ein ganz schlimmes Nazi-Treffen in Ungarn. Und da sollen die eben wohl doch sehr brutal gegen die Nazis vorgegangen sein. Diese Gruppe, die war dann 2 Jahre im Untergrund und Maya, dann haben sie sich nach 2 Jahren gestellt und Maya T. war dann in einem sächsischen Gefängnis und ist dann ausgeliefert worden nach Ungarn. Jetzt wird ihr da der Prozess gemacht und das ist eigentlich total widerrechtlich. Also das Bundesverfassungsgericht sogar hat das, glaube ich, überhaupt gar nicht erlaubt, aber sie sitzt da jetzt unter sehr schlimmen Isolationsbedingungen, wird behandelt wie ein Schwerverbrecher, wird an so einer Leine dann in den Gerichtssaal geführt und letzte Woche ist ja dieses Urteil gefallen, dass sie zum Glück nicht 24 Jahre, aber wie die Staatsanwaltschaft gefordert hat, sondern immerhin 8 Jahre da weiter im Gefängnis bleiben muss.
Und wie erzählt jetzt Zero Kalkare ihre Geschichte?
Ja, die erzählt er in so ganz scharf schwarz-weiß gezeichneten Bildern und er verquickt die Geschichten von Maya T. mit verschiedenen anderen Ebenen. Also er kontextualisiert das, diese Politisierung von Maya T., von der ich gerade schon erzählt habe, bringt auch seine eigene Geschichte als auch Antifaschist ein und zeigt dann eben Maya T., wie sie dann da im Gefängnis ist. Und dann gibt es auch dieses Bild von diesen Schlangen. Also das ist ja der Titel des Buches, der eben sich auf das Im Nest der Schlangen, der sich eben auf diese schrecklichen Nazis bezieht. Und es wird sehr eindeutig, dass er natürlich total Partei für Maya T. ergreift.
Und dann Brecht des Stärkeren, da habt ihr noch so einen richtigen Klassiker zu diesem Thema auf die Liste genommen, nämlich Orwells 1984. Das hast du ja wahrscheinlich, wie ich, auch noch in der Schule gelesen.
Ja, ganz ja. Genau. Ich habe sogar in den USA gelesen, als ich da im Austauschjahr war. Und dieses Buch hat mich auch wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich habe auch mal den Film dazu gesehen. Da gibt es ja so einen Schwarz-Weiß-Film. Und jetzt gibt es eben diese Neuübersetzung von Eike Schönfeld und passt natürlich leider Gottes auch wahnsinnig gut in die Zeit. Und für mich eben auch in eindrucksvollster Erinnerung ist natürlich diese Liebesgeschichte zwischen Winston Smith und Julia. Und was ich auch mir auch so tief eingeprägt hat, ist diese Folter, die er erleben muss oder wie sie ihn dann brechen, indem sie ihm Ratten in seine Folterzelle schicken. Und dieses Bild natürlich von Big Brother. Also es gibt so viele Elemente, mit denen wahrscheinlich auch unsere Hörer sehr viel noch anfangen können. Und interessanterweise war ich auch gerade kürzlich in einer ganz tollen Inszenierung von 1984 im Berliner Ensemble in Berlin von Armin Petras ist inszeniert. Also darum bin ich gerade wieder so ganz in dieser Stimmung drin oder beziehungsweise finde auch, dass dieses Buch wirklich unglaublich gut damals schon erzählt hat, was ja uns heute leider Gottes extrem belastet. Also,
und Eike Schönfeld hat es wahrscheinlich noch mal so ein bisschen entstaubt in dieser neuen Übersetzung.
Genau, ganz genau.
Also eine tolle aktuelle Lesart-Buchempfehlungsliste. Stefanie von Oppen hat sie uns vorgestellt. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.